Hans-Dieter Hüsch, er war der fahrende Poet, der gefeierte Poet, der Kabarettist und Prediger bei Kirchentagen und in den Kirchen aller Konfessionen. Er hat den Psalm 65 so formuliert: Die Erde in seiner Hand. Im großen Kosmos sind wir gut aufgehoben. Sommer und Winter, Regen und Hitze folgen im Rhythmus der Jahrhunderte. Die Menschen haben geforscht und das Geheimnis der Ordnung erkannt. Du legst uns die Welt zu Füßen wie einen Vorschlag, den wir nicht mit Füßen treten dürfen. Du hilfst uns, erstaunliche Taten zu verbringen. Zuversicht breitet sich in allen Landen aus, weil du unser Entwicklungshelfer bist. Die Kraft der Meere nützt du aus. Die Begabungen der Völker lenkst du in schöpferische Bahnen. Das Land der Menschen kultivierst du zum fruchtbaren Acker ohne Gift. Der Strom Gottes führt das ganze Jahr Wasser. Die Steppen werden zu fruchtbaren Ebenen, die Wüsten zu belebten Landschaften. Die Erde hat wieder Platz für alle. Du verschaffst dem Menschen die Saat und die Ernte wird tausendfach. Deine Güte wirkt 365 Tage im Jahr. Hügel und Täler, Berge und Schluchten, Korn und Herde, Technik und Forschung loben Gott täglich, denn deine Entwicklungshilfe, Gott, plant den Frieden ohne Hunger. So klingt das, wenn Hans-Dieter Hüsch den Psalm 65 formuliert. Interessant, dieser Gedanke, Gott als Entwicklungshelfer zu sehen. Ist es wirklich Gottes Entwicklungshilfe für die Welt, in dem es im Psalm 65 geht? Oder ist Entwicklungshilfe nicht eher ein Thema für die dritte Welt? Was haben wir damit zu tun? Ist das nicht eher ein Thema für Mosambik, die Arbeit der EBM, zum Beispiel im Elsweisenhaus oder in Südafrika und in Südamerika, in ganz vielen Regionen dieser Welt? Wenn ich den Psalm 65 lese, lese ich etwas mehr als Hans-Dieter Hüsch, so sehr ich den Poeten schätze, wie ihr wisst. Wenn ich den Psalm 65 lese, stelle ich fest, Entwicklungshilfe ist mehr. Sie betrifft die dritte Welt, aber auch die erste Welt und die zweite Welt so dazwischen, wo Länder gerade im Umbruch und im Übergang sind zwischen diesen Welten. Und der Psalm 65 hat alle Menschen, die gesamte Welt im Blick. Es heißt im Psalm selbst, alles Fleisch ist betroffen und alle Weltenden, vom Osten bis zum Westen, also vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Alles wird erfasst vom Lobpreis Gottes, Gott, der Gebet erhört, Gott, der Menschen segnet und die ganze Erde in seiner Hand hält. In den meisten Bibelübersetzungen ist dieser Psalm überschrieben mit irgendwas mit Lobpreis. Hier geht es um den Lobpreis Gottes durch die Schöpfung. Ich habe mich aber in der Predigtvorbereitung gefragt, wenn ich diesen Psalm näher lese, was ist eigentlich Lobpreis, wenn ich diesen Psalm lese, wo es doch um Lobpreis gehen soll? Ist Lobpreis eine bestimmte Form der Musik? Wir haben ja immerhin mehrere Lobpreisteams hier in dieser Gemeinde. Hängt Lobpreis ab von den Instrumenten? Ist Lobpreis ein bestimmter Stil? Hat Lobpreis etwas mit einer bestimmten Atmosphäre zu tun, die man sich ersehnt oder die man schaffen muss? Ist Lobpreis ein Programmpunkt im Gottesdienst, der seinen festen Platz dort hat und den wir durchaus vermissen, wenn es dort mal nicht steht? Immerhin, Lobpreis im Psalm 65, dort wird vom Chorleiter geredet, vom Psalm, vom Lied und vom Lobgesang. Also muss das ja Lobpreis sein. In jedem Fall ist Lobpreis ja ausgerichtet auf Gott, immer wieder neu. Im hebräischen Text, wenn man das liest, stellt man fest, da kommt er imperfekt vor in der Grammatik. Das ist etwas, was nicht vollendet ist, was sich immer wiederholt. Ich kann also nie sagen, der Lobpreis ist jetzt zu Ende oder Lobpreis fängt jetzt erst an. Sondern Lobpreis ist eine Lebenshaltung, in der ich Gott begegne, wenn ich mich auf ihn ausrichte, mich von ihm beschenken lasse. So kann auch ein ganzer Gottesdienst vom Lobpreis durchzogen sein. Weil Gottes Taten und Gottes Segnungen, auf die wir immer wieder hinweisen, durch Lieder, Gebete, Texte, Lesungen, die Predigt, das wiederholt sich ständig. Lobpreis findet also ständig statt, eine Lebenshaltung. Und ich habe festgestellt, beim Lobpreis kommt es wirklich auf den Inhalt an. In der Predigtvorbereitung, ich bin ja gerade in dieser Reihe drin, im Sommer den Glauben leben, gefällt mir dieser Psalm 65 ausgesprochen gut und auch die Übertragung durch Hans-Dieter Hüsch. Da geht es um die Schöpfung und den Schöpfer, dass die Erde in Gottes Hand ist und den Lobpreis der Schöpfung an den Schöpfer, das wird fantastisch formuliert. Als ich dann aber den Bibeltext im Ganzen gelesen habe, im Psalm 65, habe ich gemerkt, da wird oft etwas Wesentliches übersehen, was ganz am Anfang dieses Psalms steht. Natürlich, Gott wird verherrlicht für sein Wirken und sein Heil. Das ist Inhalt dieses Psalms. Gott ist es, der auch unsere Gebete bis heute erhört und der auch heute noch erwartet, dass wir Gelübde erfüllen. Das heißt, wenn wir Gott um etwas bitten und sagen, Herr, wenn du mein Gebet erhörst, möchte ich dies in meinem Leben ändern oder das dir zur Verfügung stellen. Und wenn Gott dieses Gebet wirklich erhört, ist es an uns, diese Gelübde auch zu erfüllen. Davon spricht der Psalm auch. Das heißt, wer betet, macht Gott Versprechungen und muss auch hinterher daran denken, bei Erhörung diese Versprechen einzulösen. Der Psalm spricht auch davon, dass wir Gottes Güte erfahren und ihn dafür loben. Ganz selbstverständlich, Lobpreis und wie geht das besser als im Sommer? Aber mir ist etwas aufgefallen. Das Erste, was unter dem Eindruck des Segens und der Güte Gottes aufklingt, ist nicht der Lobpreis in diesem Psalm, sondern der Gedanke an die Sünde. Da schreckt man erstmal zurück an dieser Stelle. Oder wenn wir vorhin gesungen haben, ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt. Ich weiß nicht, wie uns das über die Lippen geht, wenn wir das singen. Das sind ja durchaus unangenehme Themen, die trotzdem im Lobpreis ihren Platz haben. Das Erste, was unter dem Eindruck des Segens und der Güte Gottes aufklingt, auch in diesem Psalm, ist nicht der Lobpreis, sondern der Gedanke an die Sünde. Natürlich erhört Gott Gebete. Wir hoffen es und wir erfahren es auch. Und vor ihm werden an heiliger Stätte auch im Rahmen einer Gemeinde Gelübde eingelöst, wenn wir Gott etwas zugesagt haben. Das hat auch seinen Platz. Und dann steht da noch etwas. Alles Fleisch, das heißt, es betrifft jeden, bringt die Angelegenheiten der Sünden, so heißt es im hebräischen Text, vor ihn. Die Angelegenheiten der Sünden. Das heißt, bevor der Lobpreis eigentlich beginnt, auf den Schöpfer und über die Schöpfung, muss man sich bewusst werden, dass wir Menschen es im Leben mit Angelegenheiten der Sünde zu tun haben. Das ist eine etwas andere Entwicklungshilfe Gottes an dieser Stelle, die sich nicht auf Äußeres beschränkt, das, was wir vor Augen sehen und worüber wir uns freuen können in dieser ersten Welt, in der wir leben, sondern das ist etwas, was tiefer greift. Was sind denn diese Angelegenheiten der Sünden? Das Wort, was auch hier steht im hebräischen Text, beschreibt die Verkehrung, dass man sich eben nicht als Sünder erkennen will und sagt, das möchte ich von mir weisen. Ich möchte doch Gott loben. Das ist doch viel wichtiger, als mich mit der Sünde auseinanderzusetzen. Beschreibt auch die Verzerrung, also eine Perspektive, die nicht stimmt, wo man ein Gottesbild hat, was vielleicht einseitig festgelegt ist. Oder wo ich ein bestimmtes Bild von mir selbst habe, was nicht der Realität entspricht, aber wo ich mich eher durch meine eigene rosarote Brille im Spiegel sehe und auch vor anderen darstelle. Diese Angelegenheiten der Sünden beschreiben auch das, was mit Gottes Willen nicht im Einklang steht und auch die Auflehnung des menschlichen Willens gegen den Willen Gottes, wo ich dann nicht mehr bete, dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe und gib du, Herr, deinen Segen dazu. Natürlich ist eine Zumutung auch über diese Aussagen nachzudenken. Aber Gottes Wort mutet uns das zu. Macht dieser Gedanke an die Angelegenheiten der Sünden nicht den ganzen Lobpreis kaputt an dieser Stelle? Fällt man nicht erstmal in ein tiefes Loch, wenn man auf solche Verse stößt und Gott doch loben möchte, was uns doch viel mehr Spaß macht? Wozu also der Gedanke an die Sünde? Ist es nicht viel schöner, Gott zu loben und zu preisen? Entwicklungshilfe kann durchaus wehtun. Ich lade also ein, diesen Psalm 65 zu Hause heute vielleicht nochmal zu lesen, von Anfang an, und auch die ersten Verse auszuhalten. Mir ist aufgefallen, wer zum Lobpreis Gottes kommt, kommt zunächst als Sünder und als Sünderin. So kommt man zunächst vor Gott. Mit der Last einer unerträglich gewordenen Schuld, die nicht so einfach hinwegzusingen ist, so wie man im dunklen Wald dann eben pfeift, um die Angst zu überwinden. Dazu ist Lobpreis nicht da. Sondern wer zum Lobpreis Gottes kommt, kommt zunächst als Sünder und Sünderin, um Vergebung zu empfangen und sich daran erinnern zu lassen, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet. Das Gute, was Gott uns schenkt und in uns weckt, das leitet zur Umkehr. Wer also zu Gott kommt, auch mit der Bereitschaft zum Lobpreis, mit der Sehnsucht nach ungetrübter Gemeinschaft mit Gott und dann die Erlösung von der Sünde und Vergebung der Schuld erfährt, der wird dann frei zum Lobpreis, weil die Angelegenheiten der Sünde zuerst geklärt werden müssen. Aber die Güte Gottes uns zur Umkehr leitet und das uns zum Lobpreis befreit. Gott selbst gibt alles für diese Entwicklungshilfe. Das klingt in vielen Liedern an, dass es auch um Jesus Christus geht, den Retter und Erlöser. Das heißt, Lobpreis ist nicht nur eine äußere Sache, sondern es ist eine Sache, die uns tief berührt, die tief in unserem Leben beginnt und im Inneren unserer Person ansetzt. Dann aber kann der Lobpreis recht beginnen. Der Psalm 65 beglückwünscht dann die, die das erfahren haben. Er gratuliert allen, die Zugang zu Gott haben, zu Yahweh, dem sonst kein Mensch begegnen kann durch Sünde. Aber durch die Vergebung der Sünde ist die Begegnung mit Gott erst möglich. Gratulation. Wem die Sünden vergeben sind, der kann Gott loben. Oder wer in seinen Höfen wohnen darf, wie es dann im Psalm heißt. Wer die Gemeinschaft erlebt, mit anderen Menschen auch im Gemeindeleben, befreit von Schuld, zu einer neuen Gemeinschaft da. Großartig. Übrigens an dieser Stelle ein Stück Werbung. Gemeindefreizeit liegt ja ein bisschen hinter uns. Die Fotos hängen unten aus zum Thema Gemeinschaft. Schaut doch mal, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gemeindefreizeit, jung und alt, Gemeinschaft gesehen und abgebildet haben. Und die preistragenden Fotos sind auch schon ausgehängt. Die Preisverleihung kommt dann im September. Glückwunsch allen denen, die Zugang zu Yahweh haben durch Vergebung der Sünden und die in seinen Höfen wohnen dürfen, Gemeinschaft haben mit Gott und miteinander. Der Lobpreis wird dann Ausdruck des Glücks der Gegenwart Gottes und der Nähe Gottes. Das ist einmal die äußere Anwesenheit. Wir brauchen den Rahmen eines Gottesdienstes, um miteinander Gott zu loben. Und dass das jedes Mal hier möglich ist, ist großartig, ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Christen auf dieser Welt, die nicht die Möglichkeit haben, sich sicher zu treffen und Gott zu loben. Und dazu gehört auch die innere geistliche Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben, also im Lobpreis Gottes, des Gottes, der Sünden vergibt und möchte, dass wir in seinem Lob leben. Wer jetzt zum Lobpreis Gottes befähigt ist, der erkennt dann, die Erde ist in Gottes Hand. Die Erde, Gott, ist in deiner Hand. Und jetzt geht es dann im Psalm um die universale Weite, wo unser Blick gerichtet wird auf das, was Gott wunderbar gemacht hat und wie Gott handelt, dass Gott der Herr dieser Welt ist. Aber auch das bewegt mich oder hat mich bewegt in der Vorbereitung dieser Predigt. Ist Gott wirklich der Herr dieser Welt? Stimmt das? Oder machen wir uns da etwas vor, wenn wir so einen Psalm einfach nachbeten? Haben nicht längst andere die Herrschaft übernommen? Machen sich nicht einzelne Menschen zu Herren über Leben und Tod? Wenn ich die Nachricht lese eines 14-Jährigen in Mexiko, der andere Menschen hinrichtet im Auftrag seiner Drogenbarone und Menschen die Kehle durchschneidet und jetzt erwischt wurde als 14-Jähriger, ein Wahnsinn. Oder als ich gestern früh die Zeitung aufschlug, das Massaker in Norwegen und der Bombenanschlag in Oslo. Sind es nicht andere Herren, die über diese Welt herrschen und hier zeigen, wer die Macht hat? Und wenn das, gerade wie in Norwegen, dann noch irgendwie mit Christentum und Fundamentalismus und Konservativismus in Verbindung gebracht wird, wo kommen wir da hin? Wer herrscht da wirklich? Oder stimmt es nicht an dieser Stelle zu singen, ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er nämlich die Sünde wählt und andere zerstört, weil Gott ja nicht zerstören will. Es stimmt einen schon nachdenklich, wenn man diese Welt schaut. Und solche schrecklichen Szenarien sind auch dem Dichter des Psalms 65 durchaus bekannt. Wenn man da weiterliest, stößt man auf so Formulierungen, dass die Erde dauernd von Untergangsmächten des Chaos bedroht und bestürmt wird. Es gibt chaotische Zustände auf dieser Welt. Es ist eben nicht die heile Welt. Vielleicht brauchen wir gerade deswegen Vergebung der Schuld, die Klärung der Verhältnisse, dass die Angelegenheiten der Sünden noch geklärt werden, um dann auch Gott loben zu können. Und wenn Gott nicht wäre, das Chaos würde die Herrschaft übernehmen. Davon waren die Menschen des Alten Testaments überzeugt und fanden sich immer wieder zusammen zum Gottesdienst um Gott zu begegnen, einander zu begegnen und Gott dann auch loben zu können. Und auch in uns schlummert in unserem Unterbewusstsein die ständige Unsicherheit. Und durch schreckliche Meldungen wird das natürlich auch wieder aufgeweckt. Wie kann man angesichts dieser Dinge eigentlich zum Lobpreis kommen? Ich glaube, der Psalm 65 kann uns dabei helfen. Einmal, indem man Gott als Schöpfer nicht vergisst und zu ihm umkehrt und auf ihn vertraut. Starke Bilder sind es, die das dann unterstreichen in diesem Psalm. Gott ist der Gründer der Berge, etwas, was unerschütterlich scheint, ein Symbol des Festen, Dauerhaften, Unauflöslichen. Gott ist der, der die Wellen bricht des Chaos. Gott ist der Wellenbrecher, der das Chaos dämpft und zur Ruhe bringt und an dem auch manches zerbricht an seiner Herrschaft. Und die Furcht vor dem Chaos wird dann zur Gottesfurcht, dass wir Gott, den Schöpfer, fürchten in einer guten Weise, dass wir an den Gott glauben und ihn ernst nehmen als den, der zu fürchten und zu lieben ist. Ich glaube, dass aus Gottes Furcht und Gottes Liebe Lobpreis erwächst. Beides gehört zusammen. Dann singt man nicht einfach so oder betet nicht einfach so, weil es schön ist, sondern aus tiefer Dankbarkeit, dass Gott unser Leben prägt und bestimmt. Dass dann die ganze Welt umfasst, dem Chaos die Stirn bietet, Menschen aber auch zur Verantwortung zieht für das, was sie mit dieser Welt und einander tun. Die Entwicklungshilfe Gottes ist sehr konkret und hat starke Bilder. Im Psalm heißt es, mit Regen und Segen überschüttet Gott das Land. Diese letzte Woche war ja nicht sehr sommerlich. Wir hatten Gäste aus den USA diese Woche über und denen hatten wir vorher gesagt, es ist richtig warm in Wien, so 30 Grad, bringt Sommersachen mit. Dann kam der Regen und die Kälte. Das war für die etwas anders als versprochen. Mit Regen und Segen überschüttet Gott das Land. Wir haben es gemerkt, ja. Aber vielleicht braucht es auch den Regen. In Israel ist das anders, wenn da Dürre ist und dann endlich der Regen kommt. Das ist ein echter Segen. Aber vielleicht können wir an dieser Stelle etwas anderes deuten. Dass Gott uns überreich macht. Das, was er tut, dass sich das auch immer wiederholt. Und immer wieder neu geschieht. Schaut mal das Plakat im Schaukasten an, das Sommerliche, rechts neben dem Eingang. Das macht das sehr deutlich. Ein schönes Bild und ein schöner Text dazu. Einen schönen Sommer und dann den Bibelvers dazu. Ich glaube, es tut gut, sich immer wieder klar zu machen, wie sehr Gott uns segnet. Wenn wir die Angelegenheiten der Sünden klären, wenn wir uns von Gottes Güte zur Umkehr leiten lassen und auch angesichts manchen Chaos daran festhalten, dass wir in Gottes Kosmos, so wie Hans-Dieter Hüsch das dann formuliert, gut aufgehoben sind. Geht noch weiter. Die Quelle des ständigen Segens und Regens ist der Gottesbach. Luther übersetzt das mit Gottes Brünnlein haben die Fülle. Merkwürdige Wortwahl. Hätte ich so nie übersetzt. Gottes Brünnlein. Ja. Der Gottesbach. Wo liegt eigentlich die Quelle für diesen Gottesbach? Wo kommt das her? Das, was mit Gottes Brünnlein übersetzt wird. Die Segensquelle, die liegt in Gottes Heiligtum. Die liegt in Gottes Haus. Da, wo wir unmittelbar an Gott dran sind. Da, wo Gemeinde sich versammelt, um Gott zu loben. Wo Gemeinde befähigt ist, durch Vergebung der Schuld Gott zu begegnen und einander zu begegnen. Da ist die Quelle. Der Ort, an dem uns bewusst wird, aus welcher Fülle wir leben und wovon unser Leben eigentlich abhängt. Nicht letztlich vom Materiellen. Womit Gott uns immer neu beschenkt, wovon wir wirklich leben. Davon, dass Gott uns segnet und wir zum Segen werden. Die Entwicklungshilfe Gottes wird dann noch weiter beschrieben in fantastischen Bildern. Gott spendet seinen Segen, er krönt das Jahr mit seinem Gut. Er setzt dem Jahr die Krone auf mit allem Guten. Der Sommer ist eine gute Gelegenheit, jetzt auch wenn wir in manchen Urlaub gehen, auf manche Reisen gehen, ein bisschen Abstand gewinnen, mal zurückzuschauen. Was haben wir eigentlich bisher erlebt mit Gott? Wo ist es uns gelungen, uns nicht vom Bösen überwinden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden? Wo hat Gott uns beschenkt? Was ist an Gutem da? Im Alltag geht das oft unter. Wir sehen da eher die Sachen, die uns Schwierigkeiten machen. Wo haben wir Gottes Segen bisher erlebt? Wie ist das? Wo setzt Gott unserem Leben die Krone auf? Und dann noch diese Aussage, Gottes Spuren triefen vor Fett. Die meisten Übersetzer haben Angst, das so zu formulieren, aber wenn man dem hebräischen Text auf die Spur kommt, Gottes Spuren triefen vor Fett. Wo hinterlässt Gott in unserem Leben fette, satte Spuren. Und wo sind fette, satte Spuren gelegt, auf denen wir gehen dürfen? Fett war damals nichts Böses. Heute ist Fett böse, wenn man den Body Mass Index dann schaut, sich wiegt und misst und sagt, naja, 3-4 Kilo weniger wäre auch okay. Fett ist nichts Böses in der Bibel. Fett ist ein Zeichen des Segens, dass Gott segnet und satte Spuren macht. Für mich ein Grund, darüber nachzudenken, auch im Sommer, wo kann man sich von geistlichen Diäten verabschieden? Wo muss man mal richtig zulangen, geistlich? Wo soll Gottes Wort eine neue Rolle bekommen? Wo soll Gottes Geist wirklich Raum gewinnen, dass unser Leben trieft vor Fett in diesem Sinne? Wo verzichten wir auf geistliches Fastfood, wo wir sagen, okay, ich muss das jetzt irgendwie machen, das gehört zu meinem christlichen Leben. Und wenn es die kurze stille Zeit oder das Losungswort ist, wo genießt man das auch? Wo ist die Gelegenheit da, oder wo nehmen wir sie bewusst wahr, wirklich dieses fette Gute auch zu genießen? Also keine Angst, wenn Gottes Spuren in unserem Leben vor Fett triefen. Das ist nichts Schlechtes. Das ist was sehr Schönes, wenn Gottes Wort und sein Geist in uns Raum gewinnt und wir das genießen können. Und das Bild wird dann vollkommen im letzten Vers dieses Psalms. Da entwickelt die Schöpfung eine Eigendynamik. Die saftigen Weiden kleiden sich mit Herden. Das ist ein lebendiges Kleid, ein massives Lebensbild. Und die Täler hüllen sich in Korn. Das heißt, die Schöpfung wird selbst lebendig. So großartig ist das dann formuliert. Und dann, Hans-Dieter Hüsch überträgt es so, Hügel und Täler, Berge und Schluchten, Korn und Herde, Technik und Forschung, auch das loben Gott täglich. Denn seine Entwicklungshilfe, Gottes Entwicklungshilfe, plant den Frieden ohne Hunger. Das ist eben der Friede mit Gott und der Friede miteinander, der dann zum Lobpreis führt. Und der Hunger nach Gott und der Hunger nach Gemeinschaft, die werden dann gestillt, wenn wir mit den Angelegenheiten unserer Sünden zu Gott kommen. Erlösung und Vergebung erfahren. Sünde ist nur dann schlecht, wenn die Sünde an uns klebt und wir daran festhalten. Sünde verliert dann seine Macht, wenn Gott sie uns vergibt, wenn wir ihm die Angelegenheit unserer Sünden anvertrauen. Dann werden wir befähigt zum Lobpreis. Und dann kann man auch gratulieren allen, die mit Gott und der Gemeinde Gott und Jesus loben. So möchte ich einladen, auch den Sommer im Glauben zu entdecken und zu leben. Im Wissen und im Glauben, dass Jesus Christus der Gott unseres Heils ist, wie es im Kolosserbrief formuliert wird, in dem alles im Himmel und auf Erden geschaffen ist. Dass in dem, was wir tun, Christus erkennbar ist und wir auch Christus erkennen. Und dem es gefiel, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch sein Kreuz. Das gehört dazu, wenn dann Lobpreis beginnt und der Sommer Raum gewinnt. Das ist dann die Krönung. Amen.